Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie wieder zu einer neuen Ausgabe von Radio DARC, dem spannenden Magazin für Funkamateure und Technikinteressierte. Man mag es kaum glauben, aber heute ist es die Ausgabe Nummer 528, die wir für Sie zusammengestellt haben. Und es sind heute genau 10 Jahre, dass wir on air sind. Am 22. März des Jahres 2015 waren wir zum allerersten Mal zu hören und seitdem Woche für Sie da, um Sie mit Interessantem aus der Funkwelt zu versorgen. Ja, auch sind wir eines der letzten deutschen Radioprogramme, das über Kurzwelle ausgestrahlt wird. Unabhängig zu sein von technischer Infrastruktur und staatlicher Zensur ist heute ein hohes Gut und genau deshalb gibt es uns. Machen wir zum Start in diese Sendestunde einen Zeitsprung zurück in die goldenen Zeiten des Radios, in das Jahr 1973 mit einem Song so richtig zum Träumen. Hier ist Lobo mit Standing at the End of the Line.
Yeah, I'm just waiting out. aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Radio DARC feiert 10-jähriges Bestehen. Trump-Regierung stoppt Geld für Voice of America. Tag- und Nachtgleiche ändert Funkbedingungen und VDE Bayern bekräftigt Zusammenarbeit mit dem DARC. Am Mikrofon Conny Farren. Unter dem Motto von Funkamateuren für Funkamateure wird vom Deutschen Amateurradioclub seit nunmehr genau 10 Jahren durchgehend jede Woche ein flottes DX- und Technikmagazin auf Kurzwelle ausgestrahlt. Am 22. März feierten wir unser 10. Jubiläum und 528 produzierte Sendungen. Immer sonntags um 11 Uhr Ortszeit gibt es dann die aktuellsten Meldungen aus dem Amateurfunk, Reportagen, Interviews, Techniktipps, DX-Meldungen und das aktuelle Funkwetter zu hören, ebenso wie schöne Musik aus den goldenen Zeiten des Radios. Das sind die 70er und 80er Jahre. Unsere Sendungen verfolgen auch einen Informations- und Bildungsauftrag. Die Idee zum vereinseigenen Radio DARC entstand Anfang 2015 auf einem Clubabend im Ortsverband München Süd. Das große Sterben der AM-Sender erreicht in diesem Jahr einen traurigen Höhepunkt. Die Verbreitung von Radiosendungen auf Langwelle, Mittelwelle und Kurzwelle wurde hierzulande trotz ihrer vielfältigen Vorteile aufgegeben. Diese Begebenheiten zusammen mit dem damals anstehenden 65. Geburtstag des DARC e.V. waren ein willkommener Anlass, nicht zu jammern, sondern ganz amateurtypisch eine eigene Kurzwellensendung aufzusetzen. Das Ergebnis kennen wir. Radio DARC ist in dieser Form weltweit einzigartig. Kein anderer Amateurfunkverein produziert über Jahre hinweg ein eigenes wöchentliches Kurzwellenmagazin und alles rein ehrenamtlich geleistet. Es wurde eine Erfolgsgeschichte. Das von uns aufgegriffene Themenfeld fand reges Interesse. Tausende von Kurzwellenenthusiasten verfolgen seitdem jeden Sonntag unsere Programme und durch die Übernahme in 22 Bürger- und Webradios können wir mittlerweile sogar mehr als 10 Millionen Menschen auf UKW und per DAB Plus erreichen und haben fast 50 Sendeplätze jede Woche. Ein Erfolg, der die Mitarbeiter der Redaktion weiter anspornt. Wir hoffen, dass Ihnen auch weiterhin unsere Programme gefallen. Der Kahlschlag der Trump-Regierung in den USA geht weiter. Wie die Süddeutsche Zeitung am 18.03.2025 berichtet, haben die radikalen Finanzkürzungen im Staatsapparat nun auch die Auslandssender der Vereinigten Staaten von Amerika erreicht. Betroffen sind unter anderem die Voice of America und ein halbes Dutzend weiterer Sender wie Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Afghanistan und Radio Free Asia. Diese Sender sind seit einigen Tagen nicht mehr zu hören. Ein entsprechendes Dekret von US-Präsident Donald Trump richtet sich gegen die Muttergesellschaft des Senders, die United States Agency for Global Media. Als Begründung wird angeführt, so Zitat, dass die amerikanischen Steuerzahler nicht länger für radikale Propaganda aufkommen müssen, wie das Weiße Haus erklärte. Es wird berichtet, dass als Folge der Entscheidung zahlreiche Reporter und andere Angestellte beurlaubt werden mussten. Michael Abramowitz, der Direktor der Voice of America, erklärte, fast sein gesamtes Team von 1.300 Journalisten, Produzenten und Assistenten musste die Arbeitsplätze von heute auf morgen verlassen. Auch die Nachrichtenagentur AFP bestätigt diesen Vorgang. Die Voice of America oder zu Deutsch Stimme Amerikas überträgt US-Nachrichten in andere Länder, oft übersetzt in die jeweiligen Landessprachen. Der Sender wurde 1942 gegründet, um die Werte der USA und der Demokratie im Ausland zu vertreten. Vor allem im Kalten Krieg sollten unzensierte Berichte in Länder ohne freie Medien ausgestrahlt werden, wie China, Russland und die osteuropäischen Staaten. Der Chef von Radio Free Europe und Radio Liberty, Stephen Capus, nannte die Entscheidung ein großes Geschenk an Amerikas Feinde. Er erklärte, die iranischen Ayatollahs, die kommunistischen Führer Chinas und die Autokraten in Moskau und Minsk können sich über das Verschwinden der US-Auslandssender nach 75 Jahren nur freuen. Der Präsident des National Press Club in Washington, Mike Balsamo, erklärte die Kürzungen bei Voice of America untergruben Amerikas Engagement für eine freie und unabhängige Presse. Seit Jahrzehnten bietet Voice of America einem weltweiten Publikum faktenbasierten, unabhängigen Journalismus, oft auch an Orten, an denen Pressefreiheit nicht existiert, sagt Balsamo. Auch Reporter ohne Grenzen mit Sitz in Paris kritisierte den Schritt scharf. Ihr Generaldirektor Thibault Bretin sagte, er bedrohe die Pressefreiheit weltweit und negiere 80 Jahre amerikanischer Geschichte im Einsatz für einen freien Informationsfluss. Am Donnerstag, dem 20. März um 9.01 Uhr UTC, wechselte der Sonnenzenit auf die Nordhalbkugel der Erde. Wir haben seitdem offiziell Frühling. Der Terminator bzw. die Grey Line verläuft dann für einige Wochen über die beiden Pole. Vor allem auf den unteren Bändern, einschließlich 40 Metern, sind im Bereich der Grey Line wieder besonders gute DX-Bedingungen zu erwarten. Tag- und Nachtgleiche, das heißt aber auch, dass sich Polarlichter und damit Aurora-Effekte auf den Bändern häufen, aufgrund des sogenannten Russell-McFerrin-Effekts. Um die Tag- und Nachtgleichen herum bilden sich Risse im Magnetfeld der Erde. Sogar ein schwacher Sonnenwind kann dann tief in die Erdatmosphäre eindringen und ein schönes Lichtspiel am Nachthimmel entfachen. Es ist zudem die Zeit von größeren Magnetstürmen. Eine wissenschaftliche Untersuchung zeigt, von den 42 großen Sonnenstürmen im Zeitraum 1940 bis 1990 trat kein einziger in den Sonnenmonaten Juni und Dezember auf. Jedoch ereigneten sich 40% in den Monaten mit den Äquinoptika, also im März und September. Dies deutet darauf hin, dass die halbjährlichen Schwankungen, die bei der Mittelwertbildung der Indizes festgestellt wurden, nicht das Ergebnis eines statistischen Effekts sind, sondern sich vielmehr auf die Stürme selbst zurückführen lassen. Näheres zu diesem Russell-McFerrin-Effekt können Sie in einem Artikel der Wissenschaftler N.U. Kruger, E.W. Cliver sowie B.T. Tsurutani aus dem Jahr 1992 nachlesen. Er ist im Internet unter doi.org verfügbar. Am 8. und 9. März war der VDE Bayern als regionaler Partner auf der Amateurfunktagung des Deutschen Amateurradioclubs an der Hochschule München vertreten. Die Präsenz unterstreicht die enge Zusammenarbeit zwischen dem VDE und dem DARC und füllt die in vergangenen Jahren besiegelte Kooperation mit Leben. Im Rahmen der DARC-Mitgliederversammlung in Baunatal hatten Dr. Martin Hieber, Vorstand für Technik im VDE, und der DARC-Vorsitzende Christian Enzfellner, Delta Lima 3, Mike Bravo Golf, eine Vereinbarung unterzeichnet, die eine verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft, Forschung, Bildung und Wissensaustausch vorsieht. Ziel der Kooperation ist es, Synergien zwischen Amateurfunk und Informationstechnik zu schaffen und gemeinsam Bildungs- und Informationsveranstaltungen, Seminare, Symposien und Workshops abzuhalten. Mit seiner Teilnahme an der Amateurfunktagung zeigt der VDE Bayern, wie wichtig ihm diese Kooperation ist. Besonders im Bereich der Nachwuchsförderung und der technischen Bildung ergeben sich wertvolle Schnittstellen zwischen beiden Organisationen. Der Amateurfunk ist seit jeher ein Experimentierfeld für innovative Technologien und fördert das Verständnis für Funktechnik, Elektrotechnik und digitale Kommunikationskompetenzen, die in der heutigen vernetzten Welt von großer Bedeutung sind. Die Zusammenarbeit zwischen VDE und DARC wird auch in Zukunft durch gemeinsame Projekte und Veranstaltungen weiter vertieft. Wir freuen uns auf spannende Initiativen und den weiteren Austausch mit der Community und bedanken uns bei der engagierten Unterstützung unseres Vertrauensdozenten an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Professor Dr. Matthias Jung, Delta Lima 9, Mike Juliet. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Die Stimme Amerikas, Radio Liberty, Radio Free Europe und viele andere sind nun auf Anordnung der Trump-Regierung tot. Nicht so aber Radio DARC. Wir lassen uns nicht beirren und rocken weiterhin die Wellen. Und das schon seit 10 Jahren. Europa, der Nahe Osten, bis hin nach Indien und Australien. Rockin' all over the world ist unser Motto. Und das kommt nun von Status Quo.
Interview. Exklusiv bei Radio DARC.
Ein sehr wichtiges Anliegen des Deutschen Amateurradioclubs ist die Bildung und die Jugendarbeit. Amateurfunk ist nicht nur ein interessantes Hobby, nein, er dient auch zur beruflichen Orientierung junger Menschen und zur Förderung der Bildung. Nicht selten entdecken Jugendliche ihr Interesse für technische Berufe und richten dann später ihre Ausbildung entsprechend aus. Gerade in den sogenannten MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, fehlt der Nachwuchs. Am Rande der Münchner Amateurfunktagung haben wir mit Professor Dr. Matthias Jung von der Universität Würzburg gesprochen. Er ist im DARC als Referatsleiter verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung. Das Gespräch führte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform.
Matthias, du bist den Funkamateuren auch unter dem Rufzeichen Delta Lima 9 Mike Juliet bekannt und du bist Referent für Ausbildung und Jugendarbeit im DARC. Kannst du diese Aussage bezüglich der Knappheit von Fachkräften aus Technik und Naturwissenschaft aus deiner beruflichen Perspektive bestätigen?
Ja, also absolut. Also ich bin ja eigentlich jetzt beruflich eher in dem Bereich technische Informatik, Mikroelektronik unterwegs. Und da sehen wir auch ganz klar, dass uns da tatsächlich so die Fachkräfte tatsächlich fehlen. Ich merke das schon daran, wenn ich jetzt eine Doktorandenstelle ausschreibe, dass ich da zwar viele Bewerbungen bekomme dann tatsächlich, aber die Bewerberinnen und Bewerber teilweise noch nicht die nötigen Qualifikationen da auch mitbringen. Also es wird richtig schwer, Leute zu finden. Aber ich habe den Luxus, dass ich ja viele Bachelor- und Masterstudenten auch habe, die ich halt selbst großziehen kann mit den Themen halt, die mich interessieren. Und das ist so ein bisschen der Vorteil und da versuche ich einfach aus der Situation das Beste dann zu machen.
Ja, und wir sind ja Funkamateure. Kann der Amateurfunk als Hobby dazu beitragen, junge Menschen für diese MINT-Bereiche, also Mathematik, Informationstechnik und so weiter, zu interessieren und heranzuführen?
Ja, also absolut. Also guckt man nochmal genau drauf. MINT heißt ja Mathematik zum einen. Da haben wir relativ viel im Amateurfunk. Also die ganze Signalverarbeitung, da steckt auch unheimlich viel Mathematik auch hinten dran. Dann das I für Informatik, auch da ganz viel im Software-Defined Radio-Bereich an Algorithmik, die man sich da über die Jahre auch in der Signalverarbeitung überlegt hat. Und Naturwissenschaften, das N in MINT, da haben wir ja auch sowas wie Wellenausbreitung und ja Ionosphäre, das passt da auch sehr gut rein. Und dann T, also Technik im Allgemeinen, also wenn wir Transceiver bauen oder uns neue Technologien auch überlegen und das umsetzen. Also Amateurfunk passt hervorragend zu dem MINT-Thema und das versuche ich auch entsprechend dann halt auch zu unterstützen, zum Beispiel durch spezielle studentische Arbeiten, die dann auch im Amateurfunkbereich stattfinden.
Ja, Amateurfunkbereich im Studium, du bietest ja auch deinen Studierenden gezielt Kurse für Amateurfunk an, also Vorbereitung auf die Lizenzprüfung, die sogar als Credits für die Studienleistung anerkannt werden. Was versprichst du dir davon, dass du sowas machst?
Ja, also zum ersten vielleicht erstmal Funkamateure generieren und so das Hochschulumfeld ist eigentlich das ideale Umfeld. Gerade jetzt bei uns in Würzburg in der Luft- und Raumfahrtinformatik, also wir nennen die Studis in dem Bereich so liebevoll die Luris, also Luft- und Raumfahrtinformatiker, die Luris. Und die haben halt immer so als Ziel, ja, irgendwas im Bereich Luftfahrt und Raumfahrt zu machen. Das betrifft zum Beispiel Wettersonden entwickeln und bauen, Kleinsatelliten, also diese ganzen CubeSats, da sind wir relativ aktiv in Würzburg. Und ja, wie kommuniziert man mit diesen Luft- und Raumfahrtobjekten? Natürlich mit dem Amateurfunk. Und da ich halt Funkamateur bin, habe ich mir gedacht, naja, hier gibt's halt eigentlich viel Potenzial in Würzburg. Und dann habe ich halt gesagt, na gut, dann biete doch einfach eine Amateurfunkvorlesung an. In Kaiserslautern hatte ich das auch schon mal gemacht. Und es wird halt wirklich super angenommen von den Studierenden. Also ja, fast alle, die Luri studieren, waren jetzt auch schon mal bei mir im Kurs. Und gerade jetzt letzte Woche, das ist das Schöne daran, sie machen jetzt Dinge selbst. Also ohne, dass ich das betreuen muss, haben sie jetzt eine Wettersonde oder einen Ballon gebaut und den dann auch gestartet, haben das alles mit dem Luftfahrtbundesamt abgeklärt, angemeldet, vorsimuliert, wo wird der Ballon wieder runterkommen und haben selbst die Funktechnik da drin auch mitentwickelt. Und ich muss da gar nichts mehr machen, die machen es einfach jetzt, wo sie lizenziert sind. Und das ist einfach schön zu sehen, wie durch eine intrinsische Motivation an dem Thema so super Projekte dann auch entstehen.
Ja, und wie ist das jetzt auch zum Beispiel in Zahlen zu bewerten? Also wie viel Interesse gibt's und wie viel Absolventen hattest du schon konkret vorzuweisen?
Genau, also die Amateurfunkvorlesung gibt es ja seit letztem Jahr. Da war das das erste Mal. Da hatten wir sehr großes Interesse. Ich war richtig überrascht. Also es haben sich im Campussystem 120 Leute registriert. Das ist immer so, man hat immer so einen Schwund von 50%. Das heißt, am Ende haben 60 Leute die Prüfung abgelegt, die meisten Klasse E. Und jetzt in diesem Wintersemester haben wir das Ganze wieder gemacht und da waren es jetzt 30 Absolventen. Das heißt, wir haben jetzt ja insgesamt jetzt 90 Absolventinnen und Absolventen, die die Vorlesung halt geschafft haben. Und das Schöne ist auch, dass die Bundesnetzagentur dann vorbeikommt und die Prüfung in-house bei uns dann abnimmt. Das heißt, wir müssen die nicht auf alle möglichen Außenstellen verteilen. Das heißt, die kommen einfach vorbei, haben jetzt gerade vor 2 Wochen dann die 30 Leute direkt geprüft bei uns im Hörsaal. Und das ist eine schöne Geschichte, denn die Studierenden, die bekommen dann nicht nur den Funkschein, sondern sie bekommen halt auch wirklich diese 5 ECTS-Punkte, was schon relativ hoch ist und ist auch fürs Studium dann als Qualifikation halt angerechnet. Und gerade für den Bereich Luft- und Raumfahrt, Informatik ist das eine schöne Zusatzqualifikation.
Ja, das war jetzt einmal die Sache, was deine berufliche Sache angeht, universitär. Aber auch der Deutsche Amateurradioclub jetzt als Hobbyverein bietet ja seit vielen Jahren schon Ausbildung und Jugendarbeit an. Du bist ja der Referent des DAC für Jugendarbeit und für diese Themenfelder. Was konkret bietet jetzt der DAC an, um sich auf Lizenzprüfungen vorzubereiten?
Genau, also ja, ich bin im DRC halt der Leiter des AJW-Referats und das A steht für Ausbildung, das J für Jugendarbeit und dann das W für Weiterbildung. Und ich persönlich engagiere mich hauptsächlich in dem Themenbereich A, also Ausbildung. Und für die Themenbereiche J und W habe ich dann noch Co-Referenten, der Florian, DL1 FLO und der Manfred, DL2 GWA. Die kümmern sich dann um die anderen Themen und ja, ich habe mir so das Ziel gesetzt, die Ausbildung halt neu zu gestalten, also die neuen Themen im Amateurfunk unterzubringen. Also Amateurfunk ist super vielfältig geworden in den letzten Jahren. Wir haben nicht mehr nur noch klassisch Morsen und SSB für Sprache. Wir haben eine Vielzahl von digitalen Verfahren und so viel Vielfalt im Amateurfunk wie noch nie. Und das muss auch irgendwie in so einer Amateurfunkprüfung und Ausbildung halt auch vorkommen. Und da haben wir uns ja drum gekümmert, dass das jetzt der Fall ist und dass das Ganze Früchte trägt, das sehen wir jetzt ja auch. Also wir haben die Anzahl von Amateurfunkprüfungen mit unseren Maßnahmen tatsächlich im Vergleich zu den Vorjahren mehr als verdoppelt. Und das ist eine ganz tolle Geschichte und das müssen wir auch in Zukunft halt weiter ausbauen, diese ganzen Aktivitäten im Bereich Ausbildung.
Richtungsweisend ist ja dafür auch eine Internetplattform, die heißt 50ohm.de. Dort finden jetzt Interessentinnen und Interessenten einen ersten Anlaufpunkt, wenn sie sich für das Thema Amateurfunk interessieren. Ich sage jetzt mal außerhalb des universitären Umfelds. Was findet man da konkret auf dieser Plattform?
Die Plattform 50ohm.de soll eigentlich die Antwort sein auf die Frage, wie werde ich Funkamateur? Ja, also wenn jetzt jemand zum OV-Abend kommt und fragt, ja, wie werde ich denn Funkamateur oder einfach das Ganze bei Google eingibt, dann soll tatsächlich 50ohm.de immer die Antwort sein, indem man sagt, hey, guck dir mal die Seite an, da steht alles drin, was du wissen musst. Also erstmal nicht nur die Prüfung, sondern auch, was muss ich überhaupt machen? Also wie melde ich mich zur Prüfung an? Wann mache ich das am besten? Was lerne ich am besten? Was sind eigentlich die 3 verschiedenen Amateurfunkklassen, die es gibt? Da kann man sich da informieren und dann tatsächlich auch in das Lernen einsteigen. Und das Schöne ist, der Unterschied zu einem klassischen Buch ist, wir haben so interaktive Elemente in der Plattform drin. Das heißt, man kann ja das Lernen noch dadurch unterstützen, indem man dann auch im Browser, also im Internet, dann Experimente quasi durchführt, um das Verständnis einfach noch zu vertiefen.
Es gibt natürlich ja auch noch andere klassische Ausbildungsformen, also natürlich Vor-Ort-Kurse, wir haben Online-Kurse, die machen wir ja uns im OV zum Beispiel auch. Man muss ja auch die Trainer ausbilden, also sprich die Leute, die Lizenzkurse halten, an aktuelle Gegebenheiten anpassen, an aktuelles Wissen anpassen, natürlich für die Ausbildung enablen, wie man so schön sagt. Was gibt's denn da im Bereich der Trainerausbildung, also von Tutoren und Referenten?
Also der neue Fragenkatalog wurde ja Ende 2023 als, sag ich mal, Weihnachtsgeschenk veröffentlicht. Und direkt im Januar haben wir begonnen, solche Train-the-Trainer-Seminare anzubieten. Das war auf unserer Videoplattform treff.darc.de. Und da haben wir die Trainer geschult, insbesondere mit dem Fokus auf die neuen Digitaltechnik-Themen, weil uns das auch bewusst war, dass an der Stelle halt ein großer Bedarf ist, die Trainer auch zu schulen. Und das Programm wurde eigentlich ganz gut angenommen. Also wir sind die Themen der Digitaltechnik da immer so in anderthalb Stunden durchgegangen. Und dann haben wir in der folgenden Woche weitergemacht. Und wenn alle Themen durch waren, haben wir wieder von vorne angefangen. Und ich glaube, das haben wir gemacht bis April und dann immer jeden Mittwochabend und das haben viele Ausbilder auch wahrgenommen und sich dann auch an die neuen Gegebenheiten entsprechend angepasst. Ja.
Wer jetzt zum Beispiel konkretes Interesse bekommen hat, selbst eine Amateurfunkprüfung zu erwerben oder eine Amateurfunklizenz zu erwerben, muss man ja sagen, wohin kann man sich wenden? 50ohm.de als Anlaufpunkt haben wir schon genannt, aber das ist sicherlich nicht der einzige. Was könnte man dann tun?
Genau, es gibt noch zwei andere Möglichkeiten oder sogar noch mehr Möglichkeiten als zwei. Auf 50ohm.de gibt es zum Beispiel eine Karte, wo es konkrete Ausbildungskurse gibt. Und das ist mit der Karte auch sehr hilfreich, um zu sehen, was gibt es jetzt bei mir in der Nähe. Es gibt aber auch eine weitere Karte, das ist die sogenannte Patenkarte. Da sind Funkamateure aufgelistet, die sich gerne als Helfer anbieten und die kann man dann einfach auch ganz schnell und unkompliziert mal per E-Mail oder telefonisch erreichen und mal eine Frage stellen. Es gibt aber noch weitere Angebote, also auch auf 50ohm.de gibt es zum Beispiel auch mittwochs und sonntags eine Fragestunde, wo man sich einwählen kann in so ein Online-System und dann auch seine Fragen stellen kann. Dafür ist aber eine DRRC-Mitgliedschaft vonnöten. Und da gibt es auch ein schönes Werkzeug im DRRC. Man kann eine 6-monatige kostenlose Probemitgliedschaft machen. Und das würde ich da dann auch jedem empfehlen, die einfach mal abzuschließen. Und dann kann man mal auch sehen, 6 Monate lang, was passiert eigentlich im DRRC. Und man bekommt dann auch die CQDL erstmal kostenlos und kann dann auch bei dieser Fragestunde dann partizipieren.
Ja, dann würde ich sagen, alle, die Interesse haben, eine Amateurfunklizenzprüfung zu erwerben, haben jetzt gehört, was zu tun ist. Ich wünsche dir eine glückliche Hand bei deiner Tätigkeit und danke vielmals für das Interview.
Some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, learning is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mode number 5.
A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. I do all to fall in love with a girl like you. You can't run, you can't hide. You and me gonna touch the sky. Mambo number 5.
Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateur Radio Club haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Wir Funkamateure sind ja oft Bastler. Alles Mögliche wird da zusammengeschraubt und auch zusammengestellt. Sender, Empfänger und Antennen. Und heute oftmals auch IT-Komponenten, Modems und Interfaces. Und für all das braucht man natürlich Messgeräte. Voltmeter, Ampermeter, Wattmeter und ähnliches sind wohl in jeder Funkbude zu finden. Aber auch hochwertigere Messtechnik wie Spektrumanalysatoren sind dank des massiven Preisverfalls heute überall zu finden. Aber haben Sie schon mal was von einem Fusometer gehört? Ja, Sie haben richtig gehört. Ich spreche von einem sogenannten Fusometer. Das hat nichts mit Philosophie und ähnlichen Wissenschaften zu tun, sondern ist ein Messinstrument, das kaum jemand kennt. Und daher möchte ich es Ihnen heute einmal vorstellen. Der Name Fusometer kommt, wenig überraschend, natürlich aus dem Griechischen. Phosos heißt Geräusch und Metron ist das Werkzeug zum Messen. Ein eher gewöhnungsbedürftiger Name, aber hinter dieser Bezeichnung steckt also ein Messgerät zur Bestimmung von Geräuschspannung, also des Rauschens. Wenn wir uns mal in der Funktechnik umschauen, werden Sie merken, dass die Messung und Bewertung des Rauschens von ganz zentraler Bedeutung ist. Und nicht nur da, auch in der NF-Technik, in der Studiotechnik ist das äußerst wichtig. Warum? Jedes übertragene Signal hat einen sogenannten Signalrauschabstand. Das bedeutet, man hat ein Nutzsignal und einen unterliegenden Rauschteppich, der stört. Der Unterschied wird in Dezibel ausgedrückt, einem logarithmischen Verhältnismaß. 10 Dezibel beispielsweise bedeutet, dass 10% des Signals Rauschen ist und 90% Nutzsignal. Das hört sich super an, ist es aber nicht. Ein solches Signal ist gerade noch verständlich. Hat man 30 dB Signalrauschabstand, bedeutet es, dass ein Tausendstel Rauschen ist und das kann man immer noch deutlich hören, aber die Qualität ist ausreichend. Wirklich gut wird die Übertragung erst bei 60 dB, das heißt, nur ein Millionstel ist noch Rauschen. Das ist UKW-Stereoqualität. Das alles aber muss man messen können und da kommen die Fusometer ins Spiel. Das sind spezielle NF-Voltmeter, die sich aufgrund ihrer Bauweise und eingebauter Filter besonders gut für Rauschmessungen eignen. Sie verfügen über einen sehr übersteuerungsfesten Effektivgleichrichter, der die anliegende Rauschspannung gleichrichtet und in einen Messwert verwandelt. Je höher das Rauschen, desto höher die daraus resultierende Spannung und der entsprechende Messwert. Auch wenn es natürlich verschiedene Modelle von Fusometern gibt, so verfügen die meisten doch über ein eingebautes NF-Filter, das die Bandbreite des Übertragungskanals nachahmt und so für reproduzierbare Messwerte sorgt. Die gemessene und vom Zeiger angegebene Rauschenergie ist immer abhängig davon, wie breit unser Eingangstor am Messgerät ist. Ein breites Tor lässt in derselben Zeit viel mehr Energie in die Anzeigeelektronik hinein als ein schmales und würde damit auch eine höhere Anzeige hervorrufen, also höheres Rauschen messen. Um trotzdem eine Vergleichbarkeit aller Fusometer untereinander sicherzustellen, hat man sich auf eine Art Normtor festgelegt, also ein Eingangsfilter mit streng definierter Bandbreite passend zum Einsatzzweck. Für uns Funkamateure mit Sprachkanälen ist das vor allem die Torbreite von 3 kHz. Diese ist international genormt. Der entsprechende Standard findet sich als CCITT-Nummer P53A als sogenanntes Fernsprechfilter. Mit dieser Bandbreite werden Funksprechkanäle am Telefon vermessen und eben auch Funkübertragungskanäle. Wenn wir in Funkgeräteprospekte also zum Beispiel eine Angabe sehen, Empfängerempfindlichkeit 0,2 Mikrovolt bei 12 dB SINAT, bedeutet das, dass mit einem Fusometer ein Signalrauschabstand von 12 Dezibel vermessen wurde. Zugrunde gelegt wurde diese Messung 3 kHz Bandbreite nach der CCITT-Norm P53A. Was Sie sonst noch zu diesen Rauschmessungen wissen sollten, das erfahren Sie gleich. Sie hören Radio DARC. In unserem heutigen Beitrag geht es um höchst seltsame Messgeräte, es geht um sogenannte Fusometer. Mit diesen misst man das Rauschen in einem Übertragungskanal. Wir haben aber gerade gehört, dass das Rauschen sehr stark von der Bandbreite des zur Übertragung verwendeten Kanals abhängt. Je breiter er ist, desto mehr Rauschen erzeugt er, desto mehr Energie fällt in ihn hinein. Der Zusammenhang dabei ist linear. Doppelte Bandbreite bedeutet doppelte Rauschleistung. Wenn man beim Telefon und beim Sprechfunk von 3 kHz Bandbreite ausgeht, gilt das jedoch nicht beim FM-Rundfunk. Ein UKW-Stereokanal ist knappe 200 kHz breit, erzeugt also rund 66 mal so viel Rauschleistung. Oder im Umkehrschluss, man muss eine 66 mal so hohe Sendeleistung einsetzen, also um ein 3 kHz Sprachsignal zu übertragen. Derselbe Zusammenhang gilt selbstverständlich auch noch für breitbandigere Übertragungsverfahren wie beim Fernsehen oder dem Datenverkehr mittels WLAN. Ein einzelner WLAN-Kanal ist immerhin 20 MHz breit und damit fast 7000 Mal breiter als Sprechfunk. Kein Wunder, dass man damit bei gegebener Sendeleistung nur noch wenige Meter Distanz schafft. Den Grund kennen Sie nun. Es ist das viele Rauschen. Aber zurück zur Rauschmesstechnik zu den Fusometern. Wer sich mit Rauschmessungen bei Funkgeräten und Funkempfängern beschäftigt, kennt das Problem. Insbesondere bei stark verrauschten Signalen hüpft der Zeiger des angeschlossenen NF-Voltmeters munter hin und her und macht eine zuverlässige Ablesung oft sehr schwer. Die Anzeige ist nicht konstant. Während man bei analogen Zeigerinstrumenten noch eine optische Mitteilung mit dem Auge versuchen kann, wird es bei einem digital anzeigenden Voltmeter nahezu unmöglich. Man sieht ein wildes Hüpfen auf dem Display, also so kommt man nicht weiter. Es muss eine elektronische Mittel des Messwertes her. Das Rauschen, das man misst, hat einen Spitzenwert und einen Mittelwert und der ist für uns Funkamateure eigentlich interessanter. Mathematisch geht man vom sogenannten RMS-Wert aus. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich die englische Bezeichnung Root Mean Square oder zu Deutsch quadratischer Mittelwert. Es berechnet sich als die Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate der Einzelwerte. In der Technik hat das quadratische Mittel große Bedeutung. Bei allen periodisch veränderlichen Größen wie dem Wechselstrom, dessen Leistungsumsatz an einem ohmschen Widerstand mit dem Quadrat der Stromstärke ansteigt. Man spricht hier vom Effektivwert des Stromes. Der gleiche Zusammenhang gilt bei zeitlich veränderlichen elektrischen Spannungen und eben beim Rauschen. Weiß man nichts über den zeitlichen Verlauf der auftretenden Schwankungen, so ist diese Mittelwertbildung ebenfalls möglich und der einzige Weg, zu sinnvollen Messergebnissen zu kommen. Die Mittelwertbildung beim Rauschen erfolgt in modernen Fusometern natürlich per Software. Dabei werden die Rauschwerte zu einem bestimmten Zeitraum erfasst, zum Beispiel innerhalb einer Sekunde, und dann die Quadrate gebildet. Das wird in einem kleinen Prozessrechner gemacht und der spuckt dann einen Anzeigewert auf dem Display aus. So kann dann der Spitzenwert und der Mittelwert angezeigt werden. Ältere kommerzielle Fusometer kann man oft auf Flohmärkten oder auch auf Internetplattformen erstehen. Sie sind sehr wertvolle Messgeräte für uns Funkamateure, kann man mit ihnen doch beispielsweise die Qualität von Empfängern messen. So, ich hoffe, dass wir durch diese Betrachtung wieder was gelernt haben, heute nämlich, was ein Fusometer ist. Danke für Ihr Interesse, bis zum nächsten Mal. Eva Maria, Delta Golf 9, Mike Fox Golf.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping. Silence. And in the naked light I saw
Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Auch heute in der ersten Sendung nach Frühlingsbeginn gibt es natürlich auch wieder eine Funkwettervorhersage für die DX-Jäger. Und die kommt von Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike Delta Whisky. Er ist Mitarbeiter beim HS-Referat des DARC und hat sich wie jede Woche unsere Sonne mal genauer angeschaut. Christian, ist das Funkwetter nun auch in Frühlingslaune?
Du Haus, Conny. Allerdings sprießt da nicht unbedingt was. Die Umstellung des Funkwetters von Winter auf Sommer, die nur wenige Wochen dauert, äußert sich vornehmlich in zwei Dingen. Zum einen öffnen die oberen Bänder länger, weil ja die Tageslänge zunimmt und die Sonnenstrahlung ist nun mal das Futter für die Ionosphäre. Und zum anderen sinkt die zur Tagesmitte erreichbare höchste nutzbare Frequenz. Das erklärt man sich so, dass sich die Ionosphäre im Sommer aufgrund der hohen am Mittag eingestrahlten Energiemenge ausdehnt und sich dadurch die Elektronendichte verringert. Daher liegt die für die Kurzwelle so wichtige F-Region im Sommer am Tag auch ein ganzes Stück höher über dem Erdboden als im Winter. Mit einem Sprung lässt sich also eine größere Distanz überbrücken. Speziell um die Tag- und Nachtgleichen herum gibt es noch ein weiteres Phänomen, das schon im 19. Jahrhundert bekannt war. Mehr Magnetstürme und in ihrem Gefolge mehr Aurora, etwa doppelt so häufig wie zu den anderen Jahreszeiten. Die gängige Erklärung dafür lieferten vor etwa 50 Jahren die Geophysiker Christopher Russell und Robert McFerrin. Sie postulierten, dass um diese Zeit die Magnetfelder von Sonne und Erde so zueinander stehen, dass die Teilchen des Sonnenwinds leichter vom Erdmagnetfeld eingefangen werden können. Diese Partikel erzeugen ja dann auf ihrem Weg Richtung Pole in der immer dichter werdenden Atmosphäre die Polarlichterscheinungen. Die letzten Tage war das Erdmagnetfeld recht wechselhaft. Unruhige und ruhige Perioden wechselten sich ab. Zwar befindet sich inzwischen die Mehrzahl der sichtbaren aktiven Regionen auf der Westhälfte der Sonne, wo die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass uns die Plasmawolken von koronalen Masseauswürfen erreichen. Aber so richtig viel Aktivität versprühen diese Regionen im Moment nicht. Die meisten Tage wurden nur C-Flares beobachtet. Am Dienstag und Donnerstag waren mal zwei schwache M-Flares dabei. Der solare Flux bewegte sich meist zwischen 180 und 190 Einheiten, also ein ganzes Stück höher als in der Vorwoche. Die Tendenz zeigt nun aber wieder nach unten. In der nächsten Woche wird der Flux zwischen 140 und 180 Einheiten gesehen. Eine ganze Serie von koronalen Löchern wird uns ab diesem Wochenende immer wieder schnellen Sonnenwind schicken. Die Unruhe im Erdmagnetfeld mit einem K-Index von 3 bis 5 geht also weiter. Dazwischen wird es wieder ruhigere Perioden geben. Ein erhöhtes Risiko für einen größeren Magnetsturm ist im Moment aber nicht zu erkennen. Die mittägliche MUF ist wechselhaft. Erreichte sie zu Wochenbeginn nochmals 40 MHz, ging es am Donnerstag runter auf 26 MHz, ohne dass es dafür einen erkennbaren Grund gegeben hätte. Das 10-Meter-Band wird also langsam zum Wackelkandidat, auch wenn es in der nächsten Woche noch an den meisten Tagen nutzbar sein wird. Nachts hat sich die MUF stabil oberhalb des 30-Meter-Bandes eingependelt und 20 Meter bleibt teilweise bis nach Mitternacht UTC offen. Keine schlechten Bedingungen also, aber durchaus herausfordernd. Good DX.
Der Deutsche Amateur Radioclub sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de. Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Musik. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören, moin, tschüss, servus und 73, gut DX, bis zum nächsten Mal.